Schönen Nachmittag zur 15. Ausgabe von Sprachsalz hier in Hall. Bei uns bei Sprachsalz ist es Tradition, dass zur Eröffnung immer ein Tiroler Autor die Literaturtage eröffnet. Dieses Jahr macht Martin Kollosch die Eröffnung. Martin Kollosch und mich verbindet eigentlich schon eine sehr lange Freundschaft. Wir haben gerade vorhin gesprochen, es ist vor 23 Jahren ist Folgendes passiert. Ich war damals noch berufstätig, lebe jetzt von der Stadtstiftung übrigens, angenehme Zeit. Und kommt ein Arbeitskollege zu mir und sagt, sein Sohn schreibt Gedichte. Ich bin ganz erschrocken und hat gesagt, ob ich so nett wäre und mit dem Sohn einmal zu sprechen über Literatur und ob das, was der da schreibt, ein völliger Blödsinn ist oder interessant. Ist natürlich immer eine unangenehme Sache. Jedenfalls, wir sitzen im Kaffeehaus, der Heinz und ich. Dann kommen zwei so junge Burschen her, 16-Jährige, haben sich kaum was sagen traut. Ich habe mir auch nicht gedacht, was soll ich sagen. Aber ich habe ihnen gleich gesagt, bevor sie mir überhaupt ein Manuskript und Texte gegeben haben, vergiss das Ganze, werd's was Gescheites und fang's gar nicht dichten an. Leider Gottes, er hat nicht gefolgt. Er ist ein inzwischen schon renommierter Dichter geworden. Der Kollege, der hat ganz einen anderen Weg eingeschlagen, der hat meinen Rat befolgt und ist heute buddhistischer Mönch in Japan. Also bitte schicken Sie nie wieder irgendwie einen Jungdichter zu mir. Also, der Martin gehört als Autor zu den vielseitigsten jungen Autoren in Tirol oder besser gesagt in Österreich, wenn nicht im deutschsprachigen Raum. Er hat wirklich mit einem unglaublichen Fleiß legt er an den Tag und sein Werk umfasst, und jetzt übertreibe ich mal nicht, Balzac'sche Ausmaße. Er hat schon mehr als 40 Bücher veröffentlicht, er hat mehrere Biografien geschrieben, zahlreiche Lyrikbände. Und unter anderem, ich habe es nicht glauben wollen, 13 Theaterstücke hat er geschrieben, wo er noch nicht einmal 40 Jahre ist und alle sind aufgeführt worden. Also nicht nur für die Schublade, sondern er hat sie geschrieben. Also der Martin, was mir an ihm gefällt, er ist kein Taschenspielertrick, sondern Tricks. Er hat eine Klarheit in der Sprache. Und er hat keine stilistischen Experimente, sondern er ist für Klartext, für Realismus und in die Richtung halt. Für mich ist er im positiven Sinne eine Art Volksschriftsteller. Ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, aber das ist für mich ein sehr ehrenwertes Prädikat. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine spannende, unterhaltsame halbe Stunde mit Martin Kollosch.
Ja. Ja. Jetzt kann nur Enttäuschung folgen, das ist eh klar. Ja. Danke Elias, danke natürlich auch für die Einladung hierher. Hören Sie mich soweit? Gibt es Rückkopplungen nicht? Gut. Es ist ja so, dass man immer zwei verschiedene Sachen lesen soll hier bei Sprachsalz. Sie haben wahrscheinlich die bessere Wahl getroffen. Heute lese ich Prosa, morgen ist dann die Lyrik dran. Also die Prosa, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist ein Roman mit dem Titel Sommer ohne Sonne. Ich möchte Ihnen gar nicht viel dazu erzählen. Ich werde Ihnen ein bisschen was aus dem hinteren Bereich des Romans vorlesen, ohne Ihnen irgendwie auch das Ende zu verraten, weil der, so wie ich schreibe, das sind meistens in so versetzten Passagen, dass es eigentlich, wie soll ich sagen, immer wie so ein Stückwerk wirkt und man erst immer am Schluss und wenn man das Ganze gelesen hat, sich zusammenfügt. Und deswegen kann ich auch aus dem hinteren Bereich Ihnen vorlesen. Gehen tut das Ganze um einen Mann namens Sauerwein, der in Norwegen in einem Ferienhaus sitzt, um dort seine Biografie zu schreiben. Der ist ein renommierter Kulturhistoriker bzw. Kulturjournalist und Kritiker gewesen und sozusagen über sein Leben nachsinnt und auch ein Geheimnis noch hat, das er in dieser Biografie noch nicht drinnen stehen hat und über das er sozusagen es nachdenkt, ob er das noch aufnehmen soll. Das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung. Natürlich geht es auch um Frauen und solche Sachen. Oder Menschen natürlich. Sauwein schaute zurück in die Vergangenheit. Eine weit entfernte Insel, die er durch ein Fernglas betrachtete. Zuerst erkannte er nur ihre Umrisse im Nebel, dann die vorgelagerten Felsen und Klippen inmitten der Gischt, allmählich ihre Strände und die wie grüne Segel hochstrebenden Steilhänge, bevor er wie fliegende Funken bei Mittagslicht auch einige Menschen ausmachen konnte. Geisterhafte Erscheinungen, deren Namen er von damals her kannte und die er jetzt zu sich rief. Ich war in den frühen 20ern und schrieb als freier Journalist eher unregelmäßig für die Tageszeitung meiner Heimatstadt, vor allem über das Theater in der Off-Szene. Damals zeichnete sich noch nicht ab, dass ich später einmal die Kulturredaktion leiten und zu einem der einflussreichsten Kritiker des Landes werden würde. Zu dieser Zeit bestand meine Arbeit nämlich vor allem darin, die Randspalten zu füllen und die kruden Inhalte der Programmhefte zu einer lesbaren Kurzmitteilung zusammenzufassen, ohne meine Meinung über die Qualität der einzelnen Inszenierungen wirklich Kunst zu tun. Somit hätte ich auch, um eine Rezension abzuliefern, nicht unbedingt in die oft provisorisch ausgebauten, feuchten Kellerräume und staubig zugigen Hinterhofschaubühnen gehen müssen, tat es aber dennoch, weil Sauwein rutschte auf seinem Steißbein nach unten und las die Zeilen auf dem Computerbildschirm. Er war unzufrieden damit und löschte alles wieder. Flora wusste ja bereits, wie jämmerlich seine Karriere begonnen hatte und dass er nur deswegen ins Theater gegangen war, weil er dafür Freikarten bekam, wohingegen er sich den Eintritt ins Kino, das er seinerzeit mehr liebte, nicht leisten konnte. Er schloss die Augen und versuchte, seine Gedanken zu entwirren, die sich wie Schlangen ineinander wanden, um eine klare Erinnerung zu erhalten. Dann setzte er sich wieder auf und schrieb erneut. Zum ersten Mal traf ich Cecilia an der Haltestelle. Sie hatte in demselben Bus gesessen wie ich und war an der Station direkt vor mir ausgestiegen. Sie war grau wie ein Dachs und roch entfernt nach Lavendelseife. »Können Sie mir bitte helfen?«, fragte sie mich mit einer dünnen, wie von Morgenfrost belegten Stimme, aber räusperte sich dann und ergänzte fester, »Ich suche das kleine Theater an der Westbahnstraße.« »Dorthin bin ich zufällig auch unterwegs«, antwortete ich und machte eine einladende Handbewegung, mit mir zu kommen. »Sind Sie Schauspieler?«, fragte sie mich, als wir ein paar Meter gegangen waren und ich konnte deutlich spüren, dass sie mein Profil nach markanten Merkmalen wie dem Kinngrübchen von Laurence Olivier absuchte. »Wie kommen Sie darauf?« »Sie sehen aus wie einer.« »Meinen Sie?« »Ja.« Sie betrachtete mich nachsinnend, ziemlich unscheinbar. Ich war zugleich überrascht und etwas beleidigt von der Antwort. Ein Kompliment ist es ja nicht gerade. »Wenn Sie ein Schauspieler wären, wäre es das.« »Inwiefern?« »Ganz einfach. Sie blieb stehen und hielt mich am Arm zurück, ohne mich jedoch wirklich zu berühren. Vielmehr stupste sie mich nur mit ihren eleganten Fingerspitzen an und ich verharrte augenblicklich. Je weniger Eigenschaften Sie selbst haben, desto leichter können Sie diejenigen von anderen übernehmen. Es ist nämlich viel schwieriger, ein schon vorhandenes Bild zu übermalen, als eine leere Leinwand zu benutzen. Nach meiner Erfahrung sind daher die unscheinbaren Menschen die besseren Schauspieler.« Ich musste sie also fragen, »Waren Sie denn eine Schauspielerin?« Und sie lächelte mich an, aber ohne glatte Fröhlichkeit, sondern wie ein Jäger, dem seine Beute endlich ins Netz gegangen war. »Sehe ich etwas so unscheinbar aus?«, fragte sie mich scheinheilig. Da machte sie einen Schritt zurück, hob den rechten Fuß nach vorne, schob den rechten Fuß nach vorne, dass er unter dem Saum ihres Kleides hervorlugte und reckte das Kinn, während sie ihr Gesicht seitlich wie in die Sonne drehte. Ich erkannte gleich, dass sie als junge Frau eine auffallend große Schönheit gewesen sein musste, mit griechischer Nase, kleinen, eng anliegenden Ohren, dichtem Haar und einer schlanken, hochgewachsenen Silhouette. »Das ist Fishing für Kompliments«, sagte ich amüsiert. »In meinem Alter ist jeder Trick erlaubt, der das gewünschte Ergebnis erzielt«, antwortete sie schlagfertig. »Was sagen Sie also?« Wieder nahm sie die Position von vorhin ein.
Keinesfalls waren Sie Schauspielerin, diagnostizierte ich nüchtern, zumindest keine gute. Sie schaute mich anerkennend an, als hätte ich meine Lektion gelernt und dazu noch schnell, als sie angenommen hatte, ja, das lasse ich gelten. Dann hakte sie sich unter wie selbstverständlich, als kannten wir uns schon seit Langem, und ich spürte den Impuls, weiterzugehen. Ich freue mich sehr auf diesen Abend, sagte sie, und es schien mir, als machte sie einen kleinen Freudenhüpfer, aber von der Inszenierung erwarte ich mir nicht viel. Mit der Erinnerung stieg auch die Übelkeit in ihm auf. Sauerwein erhob sich und öffnete das Fenster. Kalte, aufgequollene Luft schlug ihm entgegen und trieb einen Schauer über seinen Rücken, der in einem brennenden Kitzeln an seinem Nacken verebbte. Er lehnte sich nach draußen und atmete tief ein. Die Augen geschlossen, hielt er sein Gesicht in den Regen und lauschte dem Abendgebet der Vögel. Die Erlösung kommt mit der Gewissheit, dass es richtig war, hat ihm Cecilia später einmal gesagt. Nur war es denn richtig gewesen? Sauerwein wusste es nicht. Viel zu lange hatte er sein Gefühl darüber eingepanzert. Seit Jahrzehnten lagen sie in seinem Herzen wie in einer Truhe verborgen. Eine Truhe, die zwar kein Schloss besaß, aber auch keines brauchte. Die Angst vor ihrem Inhalt, dem Geheimnis, das sie versteckte, war ihr Schloss, das Sauerwein davon abgehalten hatte, sie zu öffnen, all die Jahre über. Er wischte mit den Händen über sein nasses Gesicht und trocknete sie in seinen Haaren. Er sah die Vogelnester in den kahlen Baumkronen und hörte das Gurgeln der Dachrinne und das Plätschern von fallendem Wasser auf glatten Steinen. Nochmals atmete er ein, bevor er an den Schreibtisch zurückkehrte. Wäre Cecilia jünger oder ich älter gewesen, würde ich schreiben, wir hätten uns ineinander verliebt. So einschneidend und aufrichtig waren unsere Gefühle und Denken füreinander. Dennoch, wie es nun einmal war, traf es so gesagt nicht zu, wenngleich solcher Art Empfindungen zweifelsohne dagewesen waren, die bei Menschen gleichen Alters wohl dazu geführt hätten, eine Romanze oder Liebelei zu beginnen. Sauerwein drückte die Löschtaste und biss auf die Innenseite seiner Wange. Dann schöpfte er tief Atem, als wollte er unvorbereitet zu einem Gewaltmarsch aufbrechen. »Flora, ich will dir ohne Umschweife sagen, was mich bedrückt.« Sauerwein dachte über den Satz und das damit gegebene Versprechen nach. War er wirklich bereit dazu, alles zu erzählen? Er zündete sich eine Zigarette an und blies verlorene Rauchkringel in die Luft. Er verwischte sie, rieb sich seine müden Augen und machte die Lippen schmal. Nur der Agnostiker ergibt sich seinem Schicksal, hörte er Cecilia zu ihm sagen, der Gläubige findet seine Bestimmung. Währenddessen streichelte sie Adrians Wange, als hätte er ihre Berührungen noch mitbekommen. Erst wenn du verstehst, dass man verteidigt, was man liebt, blind vor Liebe, blind vor Wut, flüsterte sie, dann... Sauerwein legte sich auf die Couch und rauchte zu Ende. Die Erinnerung hing wie eine Gewitterwolke über ihm und die Tränen, die jetzt über sein Gesicht liefen, nahm er als warmen Sommerregen wahr. Ein Schlag gegen das Fenster riss Sauerwein aus seiner Trance. Er fuhr erschrocken hoch und dachte, eine Rauchschwalbe, die in der Nähe des Ufers nach Insekten jagte, wäre vielleicht gegen die Scheibe geflogen. Er ging nach draußen und suchte nach dem Vogel, aber entdeckte stattdessen nur wirre Fußabdrücke im nassen Gras. Den zertretenen Halmen nach zu urteilen, war dort jemand gestanden und hat ihn beobachtet. Sauerwein sah sich vorsichtig um, bevor er plötzlich in Laufschritt verfiel und zur Eingangstüre hastete. Was, wenn sie vorne ins Haus waren, während er im Freien versuchte, ihre Spuren zu entziffern und ihn ausraubten? Er stolperte die Treppe nach oben, stieß die Türen zu Schlaf- und Badezimmer auf, schaute hinter alle Möbel und Vorhänge überall hin, wo man sich verstecken konnte, fand jedoch niemanden. Nur er selbst war im Haus. Unsicher schloss er die Tür ab und untersuchte die Fenster nach Bruchschäden. Auf einem war ein deutlicher Fettabdruck zu erkennen, aber Sauerwein konnte dessen Form nicht zuordnen. Er hätte alles und auch schon länger auf dem Glas sein können. Danach schnitt er ein paar Späne von einem Holzscheit und zündete ein Feuer im Kamin an. Er wickelte sich einen Schal gegen die Kälte um seine Hüften, etwa auf Höhe der Nieren, und rückte die Couch näher ans Feuer. Im flackernden Schein der anwachsenden Flammen legte er sich hin und hielt Wache, bis er dagegen ankämpfend in einen unruhigen Schlaf versank. Über Nacht hatte das Wetter umgeschlagen. Der Wind war voller Schnee. Das Feuer im Kamin war heruntergebrannt und Sauerwein stocherte unwillig in der knochenbleichen Asche herum. Er legte altes Papier und Holz nach und entfachte die Glut aufs Neue. Danach kochte er Kaffee und aß Trockenfrüchte direkt aus der Packung. In seinem Kopf kreisten die Gedanken noch immer um den Vorabend und das Gefühl, jemand sei ins Haus gekommen und hätte ihn durchs Fenster beobachtet. Er trank schnell seine Tasse aus, wusch sich notdürftig Gesicht und Nacken in der Küchenspüle, glättete seine Haare mit den Händen und nahm einen Kaugummi gegen den schlechten Morgenatem und verließ dann eilig Gamlasterbo in Richtung Ulvik. Sauerwein brachte das Feuer wieder in Gang und zog sich die nasse Kleidung aus. Er schwankte wie ein Schiff bei hohem Wellengang, der Alkohol in seinem Magen ließ ihn bitter aufstoßen. Draußen war der Wind inzwischen wie ein Fluss angeschwollen und schien den Rest des Tages mit sich reißen zu wollen. Dumpf schlug Böe für Böe gegen das Dach, eine gewaltige Schubbewegung drückte den Rauch durch den Schornstein zurück ins Haus, das Kamin spuckte Feuer und Asche quer durch den Raum. Augenblicklich war die Luft beißend, und jeder Atemzug tat bis in die Spitzen der Lungenflügel weh. Sauerwein stieß die Fenster auf und hustete ins Freie. Wie eine Hundezunge leckte ihm die feuchte, kalte Luft über das Gesicht und den nackten Körper. An seinen Armen und Beinen richteten sich die Haare auf und ein elektrisches Kribbeln lief ihn über Nacken und Rücken hinunter zum Steiß wie eine neu erschlossene Ameisenstraße. Er blickte auf den Ulvik-Fjorden und sah eine vereinzelte Seeschwalbe nur knapp über dem Wasser fliegen. Wie beim Springen eines Steins berührten ihre Flügel die trauerschwarze Oberfläche. Er schluckte an seinen Tränen und spürte einen beängstigenden Druck in seiner Brust. Sein Herz antwortete ihm bereits darauf, wonach sein Verstand noch fragen musste. Was bringt es, zurückzuschauen? Die Zeit läuft doch nur in eine Richtung. Sauerwein schloss das Fenster und ging nach oben. Im Bad drehte er die Dusche auf und wusch sich, das warme Wasser beruhigte ihn einigermaßen und der Geruch nach Seife erinnerte ihn an Sizilia. Wozu wäre es sonst gut, jung zu sein, wenn man dabei nicht auch dumm sein dürfte, sagte sie ihm abgeklärt, nachdem er davon erzählt hatte, mit Antonia geschlafen zu haben. Mit dem Alter wird man früh genug klug, durch die vielen schlechten Erfahrungen, die Zeit brauchen, welche man in deinem Alter allerdings noch nicht hatte. Heute verstand Sauerwein, was Cecilia damit gemeint hatte. Er war älter und hatte die Erfahrungen, schlechte wie gute, und alle waren Grund oder Hindernis für Entwicklungen in seinem Leben. »Erzähl mir alles, was dir einfällt«, forderte ihn Flora auf, »deine Fans interessiert das.« Er musste wegen des Wortes Fans damals grinsen. Es war so lächerlich, wie es auch wahr war. Sauerwein war über die Jahre sehr erfolgreich geworden. Zuerst als vielbeschäftigter Zeitungskritiker, dann im Fernsehen mit einer eigenen Sendung. Man kannte ihn, lud ihn ein und zeichnete ihn für seine Verdienste mehrfach aus. Es hat nur einen Sinn, eine Biografie zu schreiben, erklärte Flora in den Vorgesprächen, wenn man absolut ehrlich ist. Die Leser wissen sehr genau, dass jeder dunkle Geheimnisse hat und seine Leichen im Keller versteckt. Wenn sie wollen, dass man sie versteht, dürfen sie nichts verheimlichen, glauben sie mir. Anfangs hatte Sauerwein darüber seine Zweifel. Für ihn war die Ehrlichkeit noch nie der beste Ratgeber gewesen. Das änderte sich erst in den Wochen, als Flora bei ihm eingezogen war und er während des Interviews bemerkte, dass er sich selbst nicht mehr verstand. Sein gesamtes Erwachsenenleben, sein Beruf und die meisten seiner Beziehungen, als auch deren Scheitern ließen sich nur durch die Begegnung und Freundschaft mit Cecilia erklären. Aber über sie hatte er davor noch mit niemandem gesprochen. Alle, die von ihm und ihr wussten, die einen Verdacht gehegt hatten und etwas davon in die Welt bringen konnten, waren tot. Selbst Antonia, die nur wenige Jahre nach den Ereignissen verunglückte. Sie wäre auch die Einzige gewesen, die unter Umständen mehr gewusst und ausgeplaudert hätte. Sauerwein trocknete sich ab und kämmte sich vor dem schmalen Spiegel des Alibert. Erst jetzt bemerkte er, dass er noch unrasiert war und seifte sich um den Mund, die Wangen, das Kinn und seinen Hals ein. Der Entschluss hatte sich festgesetzt und Sauerwein rührte nicht mehr daran. Er war eins mit sich, die Wahrheit endgültig ans Licht zu bringen. Weniger deshalb, um seiner Biografie ein aufsehenerregendes Kapitel hinzuzufügen, als vielmehr Cecilia wieder in sein Leben einzugliedern. In Gedanken formulierte er bereits jene Sätze, die er später an Flora schreiben wollte. Sie musste bei jedem Wort nachvollziehen können, weshalb er damals so und nicht anders gehandelt hatte. Sauerwein wusste nicht auf alles eine Antwort. Das begriff er nur zu gut. Aber das war auch nicht das Entscheidende. Er ging ins Schlafzimmer und zog sich an. Auf dem Nachtkästchen lag eine Lesebrille, die er unbedingt brauchen würde, wenn er alles aufschrieb. Sauerwein setzte sich gleich an den Schreibtisch und schaltete den Computer ein. Er wollte keine Zeit mehr verlieren, denn noch war das Gras grün. Als der Bildschirm dann endlich vor ihm aufflackerte, wusste er genau, womit er zu beginnen hatte. Es war einer jener Sätze, die einem ein ganzes Leben lang im Gedächtnis bleiben, und dieser stammte außerdem von Cecilia. Sie hatte ihn auf einen gelben Zettel geschrieben und diesen zwischen ihre und Adrians Bücher im Regal gesteckt, dort, wo ihn Sauerwein später fand, als er das Zimmer im Altersheim räumte und sich fragte, was Dinge verraten würden, wenn sie reden könnten. Er löschte alles, was er bis jetzt verfasst hatte, und schrieb dir diesen einen wichtigen Satz. Fürchte dich vor der großen Liebe, denn sie endet immer im Kummer. Danke.